Stell dir vor, du gehst morgen zu deinem Briefkasten, du öffnest ihn und findest einen Brief deiner Gemeinde dort. Nun, du öffnest den Brief und du und deine ganze Familie, ihr werdet persönlich in diesem Brief angesprochen und darum gebeten, am Leben der Gemeinde teilzunehmen oder irgendwo anders einen Gottesdienst und eine Gemeinde zu besuchen. Die Gemeinde, sie möchte keine Trittbrettfahrer mehr. Sie hat genug von nicht dienenden Teilnehmern und fordert all jene auf, die Gemeinschaft und die Mitgliedschaft zu beenden. Die Gemeinde, sie argumentiert damit, dass es nicht ihre Aufgabe ist, selbstgefälligen Christen auf unbestimmte Zeit kostenlose Dienste anzubieten. All jene Mitglieder, sie beeinträchtigen die Fähigkeit der Gemeinde, die Verlorenen zu erreichen und die wirklich aktiven und hingegebenen Mitglieder weiter zuzurüsten. Von den regelmäßigen Gottesdienstteilnehmern, schreibt die Gemeinde, war nur die Hälfte in den letzten 3 Jahren wirklich aktiv am Leben der Gemeinde beteiligt und nur ein Drittel hat etwas für die Gemeinde gespendet. Damit müsse endgültig Schluss sein. Als du den Brief gelesen hast, bist du schockiert. Doch nach einigen Wochen und Monaten stellt sich sogar heraus, dass der Schritt, Menschen aus der Gemeinde auszuladen, eine positive Reaktion in der Gemeinde hervorgerufen hat. Einige Mitglieder haben wutentbrannt die Gemeinde verlassen. Viele andere haben aber ihr Fehlverhalten eingesehen und erkannt und sie dienen und spenden nun für die Gemeinde. Nun, keine Sorge, du wirst morgen höchstwahrscheinlich keinen solchen Brief in deinem Briefkasten finden und die Geschichte ist auch nur erfunden. Aber ich möchte gerne diesen Schockmoment vielleicht, der dir gerade durch Mark und Bein gegangen ist, nutzen und dir die Frage stellen, welchen Stellenwert hat die Gemeinde in deinem Leben? Liebst du die Gemeinde? Liebst du all jene Geschwister, die mit dir in deiner Gemeinde sind? Versuchst du, ihnen zu dienen? So viel Zeit wie möglich mit ihnen zu verbringen? Oder ist die Gemeinde eher eine Last für dich? Ist es eher zur Tradition geworden? Ist es eher ein Teil, der halt zum Leben eines Christen irgendwie dazugehört? Gottes Wort allen voran, das Neue Testament hat sehr viel über die Gemeinde zu sagen. Über das Wesen der Gemeinde, über die Aufgabe der Gemeinde, über die Wichtigkeit und auch über deine Einstellung und Hingabe zur Gemeinde. Und ich habe gehört, dass ihr gerade den ersten Petrusbrief durcharbeitet und obwohl Petrus an die Zerstreuten schreibt, wo wir im ersten Moment denken könnten, die sind überall verteilt, so sind es dennoch immer noch Gemeinden und Petrus hat auch in seinem Brief sehr, sehr viel über die Gemeinde und das Wesen der Gemeinde zu sagen. Ich möchte gerne heute Morgen einige Bibelstellen mit euch betrachten und euch nach der Predigt nochmal die Frage stellen, welchen Stellenwert hat die Gemeinde in deinem Leben? Wenn wir Gottes Wort betrachten, stellen wir sehr schnell fest, dass die Gemeinde eine zentrale Rolle in Gottes Plan einnimmt. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, warum und weshalb Gott die Gemeinde überhaupt ins Leben gerufen hat und welche Auswirkungen dies für unser persönliches Leben als Christen, als Gläubige hat. Das Thema Gemeinde ist ein sehr umfangreiches Thema und es ist nicht möglich, es in einer Predigt allumfassend zu behandeln. Mein Ziel ist heute, euch einige wichtige Eigenschaften der Gemeinde anhand von einigen Bibelstellen aufzuzeigen, um eine biblische Sicht über die Gemeinde zu entwickeln, damit es euch hilft. Oder vielleicht sagt ihr, ja, all das kennen wir schon, dann ist es gut. Auch Paulus sagt euch immer wieder das Gleiche zu sagen, ist mir nicht verdrießlich. Wir müssen Wahrheiten aus der Bibel immer wieder hören, damit wir sie wirklich verinnerlichen. Gottes Wahrheiten, Gottes Wort, es soll uns am Ende dazu führen, richtig über die Gemeinde zu denken und einen richtigen Stellenwert in unserem Leben für die Gemeinde zu bekommen. Am Ende wollen wir anhand dieser Eigenschaften und eines richtigen Stellenwertes uns zum Ende der Predigt ansehen, wie das in unserem persönlichen Leben aussieht, was das für unser persönliches Leben bedeutet, wenn wir eine richtige Sicht der Gemeinde haben und wie sich unser Dienst in und für die Gemeinde verändern wird. Lasst uns mit den ersten beiden Eigenschaften beginnen und uns ein wenig mit dem Wesen der Gemeinde beschäftigen. Die erste Frage, die wir uns normalerweise stellen, wenn wir etwas Neues sehen oder etwas Neues erkennen, was ist es eigentlich? Und die Frage ist, was ist die Gemeinde eigentlich? Und Gottes Wort gibt uns viele Antworten, aber zwei sind sehr, sehr deutlich. Gottes Wort sagt, die Gemeinde ist der Leib Christi und der Eckpfeiler der Wahrheit. Das sind die ersten beiden Eigenschaften, die wir uns kurz ansehen möchten. Der Leib Christi und der Eckpfeiler der Wahrheit. Diese erste Eigenschaft, dass die Gemeinde der Leib Christi ist, wird besonders anhand von drei Stellen im Neuen Testament deutlich. Den ersten wichtigen Hinweis, was die Gemeinde ist, finden wir vom Apostel Paulus in Epheser 3, in den Versen 8 bis 12. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne all die Stellen mit aufschlagen, ansonsten schreibt sie euch auf und ihr könnt sie gerne später nachlesen. Ich werde sie immer vorlesen und ihr könnt gerne zuhören. In Epheser 3, ab Vers 8 schreibt Paulus, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Paulus, er beginnt in diesen Versen über den unausforschlichen Reichtum Christi zu sprechen. Ihm wurde nun gegeben, diese Weisheit und diesen Reichtum unter den Heiden zu verkündigen. Doch was ist dieser Reichtum eigentlich? Paulus sagt, dieser Reichtum an Weisheit, es ist die Gemeinschaft, es ist der Leib Christi, es ist die Gemeinde. Paulus, er bezeichnet sie als ein Geheimnis. Nun, warum? Ganz einfach, weil wir im Alten Testament nichts davon lesen. Für die Juden, für die Schriftgelehrten, selbst für die Propheten des Alten Testaments war die Gemeinde ein Geheimnis. Niemand wusste etwas davon. Gott hat Paulus nun dieses Geheimnis offenbart und ihn eingesetzt, um dies unter den Heiden zu verkündigen. Somit ist für uns Menschen und Gläubige die Gemeinde etwas völlig Neues. Niemand rechnete damit, als Gott die Gemeinde ins Leben rief. Es war etwas völlig Neues. Für Gott jedoch nicht. Es war schon immer sein Plan. Vor Grundlegung der Welt hat er seinen Ratschluss bereits festgelegt. Jesaja 46 berichtet uns sehr, sehr deutlich davon. Gott, der Vater, hat die Gemeinde bereits vor Erschaffung der Welt geplant und jetzt hat Christus es am Kreuz auf Golgatha vollbracht. Er gibt der Gemeinde nun auch einen ersten Zweck und den finden wir in Vers 10. Paulus sagt, durch die Gemeinde soll die mannigfaltige Weisheit Gottes verkündigt werden. Und zwar wem oder wo? In den himmlischen Regionen. Selbst die Engel sind von der Gemeinde völlig überrascht. Sie hatten keine Ahnung davon, was Gott hier tut. Ihnen, den himmlischen Regionen, den Engeln, soll nun die mannigfaltige Weisheit Gottes verkündigt werden. Ist dir diese Aufgabe der Gemeinde bewusst, wenn du am Sonntag hierher zum Gottesdienst kommst? Dass wir den himmlischen Regionen die mannigfaltige Weisheit Gottes verkündigen? Dass die Engel jedes Mal völlig aus den Socken sind, wenn wir Sonntag hier zusammenkommen, um Gott anzubeten? Die Gemeinde ist ein Geheimnis, welches Gott nun offenbar gemacht hat, mit dem Ziel, seine mannigfaltige Weisheit zu verkündigen. Wir haben gelesen, dass es die Gemeinschaft der Gläubigen ist. Zwei Kapitel später, in Kapitel 5 des Epheserbriefes, geht Paulus dann noch einen Schritt weiter. Und wir lesen in Vers 30, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Paulus bezeichnet an der Stelle die Gemeinde als den Leib Christi. Und er sagt, jeder einzelne Gläubige, jeder Mensch, der zum Glauben kommt, ist Teil dieses Leibes. In 1. Korinther 12, wir lesen es nicht, aber geht Paulus in Bezug auf die Geistesgaben im Detail auf dieses wichtige Element des Leibes ein. In diesem Vers wird bereits deutlich, dass die Gemeinde nicht irgendetwas ist. Sie ist nicht eine lose Zusammenkunft von irgendwelchen Menschen. Paulus sagt, wir sind Glieder seines Leibes. Wir sind der Leib Christi. Nun, was ist einer der wichtigsten Teile eines Leibes? Was ist einer der wichtigsten Teile eines Körpers? Nun, es ist schwierig zu sagen, ist der Fuß oder die Hand oder was ist wichtiger. Aber ich denke, einer der zentralen und wichtigsten Elemente, ohne den wir definitiv nicht leben können, ist der Kopf. Die Schaltzentrale, der Teil des Körpers, der alles steuert und überwacht. Er ist sozusagen das Haupt, er ist das Wichtigste an diesem Leib, der Anführer. Nun, wer ist nun das Haupt des Leibes? Sind es die Pastoren, die Ältesten, ist es die Leitung der Gemeinde? Nein, es ist Christus selbst. Paulus erschreibt in seinen einleitenden Worten an die Gemeinde in Kolosser 1, Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Jesus Christus, er ist das Haupt der Gemeinde, er ist der Oberhirte, er leitet die Gemeinde, er betet für die Gemeinde. Er hat diesen Plan Gottes vollbracht, indem er für seine Gemeinde starb. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung können wir nun Teil dieses Leibes sein, wenn wir an ihn glauben, wenn wir uns unsere Sünden vergeben lassen und Christus um Vergebung bitten. Durch ihn haben wir Vergebung der Sünden, durch ihn haben wir wieder Zutritt zu Gott bekommen und durch ihn sind wir nun Teil seines Leibes. Jesus Christus, er ist das Haupt, er ist unser Fundament, er ist der, der alles tut, was für die Gemeinde notwendig ist. Seine Ehre ist das Ziel in all unserem Handeln, all unsere Motivation in der Gemeinde, von jedem Einzelnen, aber auch von der Gemeinde als Ganzes. Aber was will uns die Bibel mit diesem Bild des Leibes sagen? Warum nutzt die Bibel gerade den Leib Christi als ein Bild für die Gemeinde? Nun, damit wird deutlich, dass die Gemeinde keine Organisation ist, dass sie nicht einfach nur aus Programmen oder Systemen oder Methoden besteht, dass sie nicht um des Geldes oder des Menschenwillens existiert oder nur dazu da, um Menschen oder Geld zu gewinnen. Sie ist kein Gebäude. Sie ist auch nicht dazu da, um Anerkennung zu finden oder einen Ausweg für die persönlichen und sozialen Leiden des Menschen zu finden. Sie ist auch kein Verein mit einem Vorstand und Mitgliedern, in dem nach demokratischer Ordnung Entscheidungen getroffen wird. Auch wenn das vielleicht in einem Rechtsstaat notwendig ist, einen Verein zu gründen, so ist es doch nicht der Zweck der Gemeinde. Das Bild des Leibes Christi verdeutlicht, dass die Gemeinde ein lebender Organismus ist. Ein Körper mit einer Persönlichkeit, der lebendig ist, der atmet, der Gefühle hat, der aktiv ist, ja, der auch manchmal leidet. Deswegen nutzt die Bibel das Bild des Leibes. Und das zeichnet die Gemeinde aus. Es geht um die Gläubigen, nicht um das Gebäude. Es geht um dein und mein persönliches Leben und nicht um irgendwelche Programme oder Systeme. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn wir daran denken, weil die meisten von uns sind in einem katholischen Land groß geworden, in dem die Kirche viel mehr eins dieser Systeme ist, viel mehr eins dieser Programme ist, wo es viel mehr um das Gebäude geht, als um den Menschen. So traurig es ist. Aber die Schrift sagt, es geht nicht um irgendwelche Systeme. Der Leib Christi ist ein Zusammenschluss aller Gläubigen, die es gibt. Die Gemeinde ist aber nicht nur ein aktiver Leib mit Gliedern, sondern in 1. Timotheus 3, Vers 14 bis 16 wird dieser zweite wichtige Wesenszug angesprochen, den wir uns in dem ersten Teil ansehen wollen. Paulus schreibt dort an Timotheus in 1. Timotheus 3, ab Vers 14, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das ist der ganze Grund, warum Paulus diesen ersten Brief an Timotheus schreibt. Er sagt, die Gemeinde ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Sie ist der Eckpfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Mit anderen Worten sagt Paulus, wenn du nach der Wahrheit suchst, wenn du wissen willst, was wirklich wahr ist, dann komm in die Gemeinde. Ihr Auftrag ist es, Gottes Wort und somit die Wahrheit zu verkündigen. Und das ist sowohl ihr Auftrag als auch eine ernste Warnung, die Paulus hier in die Gemeinde weitergibt. Er sagt, das soll die Gemeinde auszeichnen. Sie soll die Grundfeste und der Eckpfeiler der Wahrheit sein. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Gemeinde in diesen ersten zwei Eigenschaften der Leib Christi und der Pfeiler der Wahrheit ist. Damit die Menschen, die in dieser Welt leben, ihre Sünden erkennen und die Notwendigkeit für einen Retter sehen. Die Gemeinde ist als ein Leib zur Herrlichkeit Christi erschaffen worden. Sie existiert, um die göttliche Wahrheit zu verkünden und dafür einzustehen. Nun, du fragst dich vielleicht, okay, ist alles richtig, aber warum sind diese Eigenschaften denn so wichtig? Nun, es ist ganz einfach. Wenn wir ein falsches Verständnis der Gemeinde haben, dann werden wir der Gemeinde auch einen falschen Stellenwert geben. Wenn wir sagen, es ist nichts anderes als ein Gebäude, dann werden wir keinen sonderlich hohen Stellenwert geben, weil das Gebäude wird eines Tages zerfallen, es wird irgendwann weg sein. Aber Christus sagt, die Gemeinde lebt ewig. Die Gemeinde ist sein Leib. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Wenn du der Gemeinde einen falschen Stellenwert gibst, dann wird es dazu führen, dass du einen oberflächlichen Dienst tust in der Gemeinde. Oder dass du vielleicht ein oberflächliches Gemeindeleben lebst, weil sie keinen großen Stellenwert in deinem Leben hat. Die Gemeinde lebt damit schlussendlich nicht zur Ehre Gottes. Du wirst als Gläubiger viel mehr zu einem passiven Zuschauer als zu einem aktiven Gemeindemitglied. Schließlich entwickelt sich die Gemeinde tatsächlich zu einer Organisation, die von Menschen und Veranstaltungen statt dem Organismus hingegebener Gläubiger geprägt wird. Die Schrift sagt, die Gemeinde, sie besteht jedoch aus Gläubigen. Sie haben das Vorrecht mitzudienen, weil Gott sie begnadigt hat, weil er sie berufen hat, weil er sie begabt hat und weil er sie befähigt hat, in der Gemeinde zu dienen. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, ist das meine Sicht der Gemeinde? Ist das deine Sicht des Leibes Christi und des Pfeilers der Wahrheit? Besuchst du Woche für Woche die Gemeinde, um genau das auszuleben? Kommst du Sonntag hierher, weil du weißt, dass es deine Pflicht ist, Teil der Gemeinde des Leibes Christi zu sein und dass es eine große Berufung und eine große Gnade und eine große Freude ist, Teil dieser Gemeinde sein zu dürfen? Kommst du, weil es Gottes Plan für dein Leben ist, mit dem Ziel, Gottes Weisheit zu verkündigen, für die Wahrheit einzustehen und damit Gott die Ehre zu geben? Warum diese Eigenschaften des Leibes und des Pfeilers der Wahrheit so wichtig sind, wollen wir uns anhand von zwei weiterer Eigenschaften ansehen. Wir können, wenn wir weiter in der Schrift lesen, erkennen, dass die Gemeinde als Leib Christi und als Pfeiler der Wahrheit dazu da ist, um in allem Gott die Ehre zu geben und als eine Gemeinschaft der Gläubigen zusammenzustehen. Das höchste Ziel des Leibes Christi und des Pfeilers der Wahrheit besteht schlussendlich in der Ehre Gottes. Das Streben der Gemeinde soll darin begründet liegen, dass sie mit allem, was sie tut, die Ehre Gottes im Blick hat. Ob wir singen, ob wir beten, ob wir hinausgehen, um das Evangelium zu verkündigen, alles dient schlussendlich der Ehre Gottes. Am Ende von Epheser 3 drückt Paulus es in seinem Gebet sehr deutlich aus. In Epheser 3 lesen wir ab Vers 20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Danach sollen wir als Gläubige streben. Das soll unser Wunsch sein. Dazu dient die Gemeinde. Gott sei die Ehre. Und genau das tun wir, indem wir seine mannigfaltige Weisheit verkünden, indem wir als ein Leib zusammen und füreinander einstehen, indem wir einander dienen, indem wir die Wahrheit verkünden. Egal, was wir in der Gemeinde tun, egal, was wir überlegen, egal, was wir planen, ob wir singen, ob wir predigen, ob wir Abendmahl feiern, ob wir neue Gläubige taufen. Paulus sagt hier, alles soll schlussendlich Gottes Ehre dienen. Diese wichtige Tatsache überstrahlt alles andere in der ganzen Schrift. Dazu ist die Gemeinde da, um Gott in allem die Ehre zu geben. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Jesus, er hat die Gemeinde als seinen Leib erschaffen, als einen Leib, der viele Glieder hat, wie wir lesen. Hände, Füße, Augen, Ohren und so weiter. Jedes einzelne dieser Glieder ist unglaublich wichtig und unerlässlich. Und jeder von euch, und ich hoffe, es sind nicht viele in dem Raum, hoffentlich keiner, der eine Gliedmaße verloren hat, wird feststellen, wie furchtbar es ist. Oder wenn wir älter werden und einige unserer Hände und Arme und Beine nicht mehr so benutzen können, wie es früher war, stellen wir fest, wie furchtbar es ist, wenn etwas an unserem Leib nicht mehr funktioniert. Und deshalb ruft uns Gottes Wort auf, als Gläubige in einer Gemeinschaft gemeinsam füreinander einzustehen. Der Apostel Johannes, er bringt es in seinem ersten Brief auf den Punkt. Wir lesen in 1. Johannes 1, ab Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Johannes, er beginnt seinen ersten Brief mit einer überschwänglichen Tatsache, nämlich, dass Jesus Christus der Messias, der Sohn Gottes ist. Er sagt, in ihm haben wir ewiges Leben und deswegen verkündigen wir es, damit auch die Zuhörer, damit ihr alle, die ihr das hört, Gemeinschaft mit uns haben könnt. Er sagt, eine Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Jene Gemeinschaft, die die Gemeinde auszeichnet und auch zu einer vollkommenen Freude führt, wie wir in Vers 4 lesen, in 1. Johannes 1. In den Versen 5 bis 7 geht Johannes dann auf diese Gemeinschaft ein und definiert sie. Und sagt, dass nur ein Gläubiger Teil dieser Gemeinschaft sein kann. Johannes sagt, dass jeder, der behauptet, diese Gemeinschaft zu haben und doch in der Finsternis, also in der Sünde lebt, der lügt. Und er tut nicht die Wahrheit. Er sagt, jeder aber, der im Licht wandelt, wie Christus, der hat diese Gemeinschaft. Und das Blut Jesu Christi reinigt ihn von seinen Sünden. Johannes zeigt in diesen Versen einen falschen und einen richtigen Glauben auf. Er sagt, es ist wichtig und notwendig, einen echten Glauben zu haben, damit wir eine echte Gemeinschaft mit Christus und eine echte Gemeinschaft untereinander haben. Und dass wir in Heiligkeit miteinander verbunden als ganze Gemeinde vorangehen und Gott damit die Ehre geben. Er sagt, damit geben wir nämlich nicht nur Gott die Ehre, damit verkündigen wir auch seine Botschaft und sind Vorbilder in dieser Welt. Genauso wie die Thessalonicher. In 1. Thessalonicher 1 macht Paulus es deutlich, wenn er davon schreibt, dass sie Nachahmer und Vorbilder für Achaia und weit darüber hinaus geworden sind. Er sagt, euer Glaube und das Wort Gottes, es ist in die ganze Welt hinausgegangen und ihr seid Vorbilder als Gläubige geworden. Genauso möchten wir das heute, ihr hier in Wien und wir in Berlin sein. Wir möchten Vorbilder und Nachahmer sein und Gottes Wort erklingen lassen in der ganzen Stadt. Wir dienen als Gläubige nicht mehr anderen Göttern oder Götzen, wie Paulus es an die Thessalonicher schreibt, sondern wir dienen dem lebendigen und einzig wahren Gott. Wir blicken nach vorne und erwarten Christus, den Sohn Gottes. So schließt Paulus diesen Abschnitt in 1. Thessalonicher 1 ab. An diesem Punkt können wir sagen, dass als Teil der Gemeinde wir die Ehre Gottes immer im Blick haben sollen. Als Teil der Gemeinschaft soll jeder Einzelne von uns, sollst du und ich, für und miteinander dienen, um dabei Gottes Nachahmer und ein Vorbild zu sein. Du verkündigst Gottes Wort, damit noch viele Menschen diese rettende Botschaft des Evangeliums hören und zum Glauben kommen können, damit Gott am Ende alle Ehre gebührt. Kommst du mit diesem Blick, mit dieser Freude, mit dieser Tatsache, mit dieser Wichtigkeit, mit dieser Hingabe in die Gemeinde und bist Teil davon? Nun, vielleicht sagst du dir, bisher nicht so oft. Ja, dann war das vielleicht bisher nicht so gut, aber es ist kein Problem. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Jeden Tag haben wir die Möglichkeit zu sagen, ich möchte genauso ein Teil sein. Ich möchte genau mit dieser Freude, mit dieser Liebe, mit dieser Hingabe in die Gemeinde kommen. Ich möchte Teil der Gemeinschaft sein. Und ich möchte mit meinem Leben für Christus, für Gott, in allem die Ehre geben. Ich möchte ein Vorbild sein, als Einzelner und wir zusammen als ganze Gemeinde. Ein Zeugnis für Gott und sein Wort. Wir streben danach, ein heiliges Leben zu führen als Teil dieser Gemeinschaft, weil wir Nachahmer Christi sein wollen, weil wir in seinem Licht wandeln möchten. In Epheser 5, 27 sagt Paulus, dass die Gemeinde heilig und tadellos, ohne Flecken und Runzeln sein soll. Genau deswegen streben wir danach, ein heiliges Leben zu führen. Wir möchten Gott die Ehre geben, wir möchten ihm dienen, wir möchten ein Licht in dieser dunklen Welt sein. Nun merkst du schon, wie sich unser Blick und unser Leben anfängt zu verändern, wenn wir darüber nachdenken, was die Gemeinde eigentlich ist, welches biblisches Verständnis uns Gott für seine Gemeinde gibt. Weil die Gemeinde der Leib Christi und die Gemeinde als eine Gemeinschaft zur Ehre Gottes leben möchte, stellt sich die Frage, wie soll das nun aussehen? Und die letzten beiden Eigenschaften für die Gemeinde, die ich gerne mit euch durchgehen möchte, sollen uns helfen, ein bisschen praktischer zu werden. Und zwei weitere Eigenschaften, die wir für die Gemeinde sehen, die Gott festgelegt hat, ist, dass die Gemeinde eine biblische Leitung haben soll, biblische Älteste, und dass sie zur Auferbauung des ganzen Leibes dient. Jesus Christus ist ohne Frage das Haupt der Gemeinde. Er ist der Oberhirte, es sind seine Schafe, es ist seine Gemeinde. Aber in seinem Plan für die Gemeinde hat er Älteste, hat er Leiter der Gemeinde eingesetzt, die sich um das Wohl und die Ausrichtung der Gemeinde kümmern und sie ihr dienen sollen. Und ihr werdet in einigen Wochen oder Monaten zu 1. Petrus 5 kommen. Und Petrus, er schreibt als ein Mitältester an die Ältesten in den Gemeinden oder an die Gemeinden, die er schreibt. Und wir lesen in 1. Petrus 5 ab Vers 1, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig auf sich übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverweltlichen Ehrenkranz empfangen. In wenigen Worten bringt Petrus hier auf den Punkt, was das Ziel und die Aufgabe eines Ältesten der Gemeinde ist. Er sagt, er soll die Herde Gottes hüten. Wie ein Hirte sein Leben gibt für die Schafe, so soll sich der Älteste um die ihm anvertrauten Gläubigen kümmern und sie hüten. Er sagt, nicht gezwungen, nicht mit falschen Motiven, nicht um des Geldes willen, sondern in einer völligen Hingabe. Er sagt, nicht als Herrscher, sondern als Diener. Er ist ein Vorbild für die ganze Gemeinde. Nun, er ist nicht perfekt. Er ist genauso ein Mensch wie du und ich. Aber er liebt Christus. Er liebt sein Wort. Er dient ihm. Und damit dient er der Gemeinde. Er kümmert sich um die Gläubigen. Das ist eine große, schwierige und auch herausfordernde Aufgabe. Sie ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und Petrus macht dies in diesen wenigen Versen sehr deutlich. Aber wir sehen genauso, dass die hingegebenste und gläubigste und dienendste Leitung dennoch von jedem einzelnen Gemeindemitglied abhängig ist. Nun, was meine ich damit? Eine gesunde und intakte und biblische Leitung der Gemeinde kann es nur dann geben, wenn jedes einzelne Gemeindemitglied eine Einstellung der Liebe und auch der Unterordnung mit sich bringt, als würden sie sich unter die Autorität Christi stellen. Das ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns, bereit zu sein, sich der Leitung der Gemeinde in aller Liebe hinzugeben und sich ihr unterzuordnen. Der Schreiber des Hebräerbriefes macht dies in Hebräer 13, Vers 17 deutlich. Er sagt, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Warum? Denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden und nicht mit Seufzen tun, denn das wäre nicht gut für euch. Das ist die erste und das ist die erste wichtige Antwort auf die Frage, wie wir all das in unserem Leben umsetzen sollen. Die Leitung der Gemeinde, sie hütet die Schafe, sie sorgt für sie, sie kümmert sich um sie, sie dient ihnen und sie gibt sich für sie hin. Die Schafe, die Gemeindemitglieder, sie ordnen sich der Leitung unter, damit wir, wie gerade gesehen haben, die Leitung, die Ältesten der Gemeinde ihren Dienst mit Freuden tun. Denn sie wachen über eure Seelen. Nun, ein Wachen über deine Seelen, ein über deine Seele mit einem Seufzen wäre nicht gut, oder? Das ist einer der grundlegenden ersten Schritte in der Gemeinde. Mit dieser Einstellung, mit diesem Blick wollen wir nun noch einen Schritt weitergehen und uns ansehen, wie das weitere Gemeindeleben ganz praktisch aussieht. Wir haben gerade vorhin in 1. Petrus 5 einige Verse über die Ältesten, über die Leitung der Gemeinde betrachtet. Ein Kapitel vorher, in Kapitel 4, spricht Petrus über jeden Einzelnen der Gemeinde. In den Versen 10 und 11 in 1. Petrus 4 lesen wir, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Denn wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Petrus sagt mit anderen Worten, unsere Aufgabe in der Gemeinde ist es, zu dienen, und zwar einander. Gott gibt jedem Gläubigen durch und mit seiner Wiedergeburt Gaben. Diese kommen von Gott und sie dienen dem Gläubigen und sie werden dem Gläubigen gegeben, um zu dienen. Und zwar nicht sich selbst, sondern dem Nächsten. Petrus, er ruft uns dazu auf, dient einander. Petrus, er nennt hier einige Gaben. Und wir finden noch an einigen anderen Stellen, wie in 1. Korinther 12 oder in Römer 12 und auch in Epheser 4 weitere Gaben, die Gott den Gläubigen gibt. Es sind Gaben der Lehre, der Ermahnung, der Evangelisation, des Gebens, der Gastfreundschaft, der Barmherzigkeit und so weiter. Jeder Gläubige bekommt von Gott Gaben, mit denen er seinem Nächsten, mit denen wir einander dienen. Nun, die Frage stellt sich schlussendlich, aber zu welchem Zweck? Warum sollen wir einander dienen? Und wer hätte es anders gedacht? Auch dazu gibt uns die Schrift eine Antwort. In Epheser 4, Vers 11 bis 16 sagt Paulus, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Nun, wir könnten viele Stunden uns allein über diesen Abschnitt unterhalten, aber Paulus erdeckt in diesen wenigen Versen eine falsche Sicht auf die viele Gläubige und die wir manchmal selbst glauben. Wir sagen, die Prediger, die Leiter der Gemeinde, die Ältesten, sie sind für den ganzen Wachstum der Gemeinde verantwortlich. Es gibt ein paar wenige, die dieses ganze Schauspiel leiten, und wir sitzen drin und sind Nutznießer dieses Programmes. Das ist leider eine weitläufige Meinung über die Gemeinde. Aber Paulus sagt in Epheser 4, das ist nicht die Wahrheit oder das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, die Prediger, ja, die Leiter und Ältesten der Gemeinde, die Pastoren, sie dienen dazu und Gott hat sie eingesetzt, um die Mitglieder zu erbauen, um ihnen zu helfen, das Wort Gottes besser zu verstehen. Aber am Ende, in diesem Abschnitt in Epheser 4, wird deutlich, dass darüber hinaus jeder Gläubige einen wichtigen Platz im Dienst am Leib Christi hat. Er sagt, Paulus sagt mit anderen Worten, wenn die Gemeinde auf einige wenige limitiert wird oder limitiert wäre, dann hindert dies den Plan Gottes für das Wachstum der Gemeinde. In diesen Versen macht Paulus deutlich, dass jedes einzelne Gemeindemitglied, dass jeder einzelne Gläubige eine sehr große und wichtige Verantwortung trägt. Jedem von euch und jeder von euch ist für das Wachstum in der Gemeinde verantwortlich. Jeder Einzelne, er dient mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat, mit dem Ziel zur Auferbauung der ganzen Gemeinde. In Vers 16 lesen wir das deutlich, um das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe zu vollbringen. Nun, das ist deine und meine Aufgabe in und für die Gemeinde. Das ist Gottes Plan für dich. Du dienst mit deiner Gabe, um anderen zu helfen, um anderen in der Erkenntnis des Glaubens voranzubringen. Gott, der Vater, er plante vor Grundlegung der Welt. Gott, der Sohn, er vollbrachte all dies durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und Gott, der Geist, er wirkt in uns und ermöglicht uns genau dieses Leben. Nun, was passiert nun, wenn du nächsten Sonntag in die Gemeinde kommen würdest und jeder würde tatsächlich genau das tun? Jeder Einzelne würde mit all den Gaben, die er von Gott bekommen hat, seinem Nächsten dienen. Ganz genau. Niemand würde zu kurz kommen. Jedem würde gedient werden, weil jeder dient dem Nächsten. Und wenn jeder dem Nächsten dient, kommt nie jemand zu kurz. Ist Gottes Plan nicht genial für die Gemeinde? Wenn wir mit dieser Absicht, mit diesem Wunsch, mit diesem genialen Plan Gottes in die Gemeinde kommen, dann ist die Gemeinde nicht nur gesund, dann dient nicht nur jedes Mitglied mit seinen Gaben für die Erbauung des ganzen Leibes, sondern wir geben damit Gott in einem unglaublichen Maße die Ehre, weil die Welt kommt auf uns zu und sagt, es ist genau das, was wir in der Welt nicht sehen. Jeder dient sich selbst, jeder will sich selbst der Nächste sein. Jeder will selbst sehen, dass er vorankommt, dass er in der Karriereleiter im Beruf nach vorne kommt, dass seine Familie genug Ansehen hat, dass er genug Geld hat, dass er sich neue Autos und ein neues Haus kaufen kann. Die Gemeinde ist ja völlig verrückt. Hier dient jeder dem anderen und niemand guckt auf sich selbst, sondern auf den Nächsten. Aber das ist wahre Liebe, das ist wahrer Dienst, das ist das, was uns auszeichnet und womit wir ein Licht in dieser Welt sein können, womit die Menschen um uns herum erkennen, warum sind diese Menschen anders? Warum sind diese Menschen besser? Und dann können wir einsetzen und sagen, nein, wir sind nicht besser. Wir sind nur deswegen anders, weil Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Wir können in der Gemeinde auf vielfältige Weise dienen. Durch Krankenbesuche, durch Gespräche und Hilfe für andere Geschwister. Durch Beten und Studieren der Schrift miteinander und füreinander. Durch das Geben von Essen, durch Kleidung und Geld für Bedürftige. Menschen, die einsam und ermutigt sind, in Liebe besuchen und ihnen helfen. Nachbarn und Freunde mit dem Evangelium erreichen. Selbst Putzen in der Gemeinde. Es gibt eine Unmenge an Arbeiten und Diensten, die wir füreinander tun können. Die große Stärke und die Genialität der Gemeinde, sie besteht darin, dass das Ziel eines jeden Gläubigen ist, seinem Nächsten zu dienen, damit wir alle gemeinsam in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt werden. Nur nachdem wir gesehen haben, dass die Gemeinde der Leib Christi mit Jesus als dem Haupt ist, dass die Gemeinde zur Ehre Gottes die Wahrheit verkündigt und eine Gemeinschaft der Gläubigen ist und dass wir unter einer biblischen Leitung alles daran setzen, einander zu erbauen und einander zu helfen, im Glauben zu wachsen, wollen wir uns am Ende noch kurz ansehen, was uns Gottes Wort zur Umsetzung all dessen zu sagen hat. Was bedeutet das für mich persönlich? Und die einzige Antwort oder die deutlichste Antwort, die wir in der Schrift finden, ist: Die Gemeinde ist der Ort, an dem ich anderen diene. Das ist die praktische Anwendung all dessen, was wir lesen. Die Gemeinde ist der Ort, an dem ich anderen diene. Gottes Plan, er besteht darin, einander zu dienen, Gemeinschaft miteinander zu haben, einander zu helfen, einander zu lieben, füreinander da zu sein. Die Gemeinde, sie ist wie eine Familie. In der Apostelgeschichte lesen wir mehrmals, die Gemeinde, die Gläubigen, sie waren zusammen wie ein Herz und eine Seele. Es ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Und deswegen finden wir im Hebräerbrief auch eine starke Ermutigung und auch eine ernsthafte Warnung. In Hebräer 10, Vers 23 bis 25, und das sind sehr, sehr wichtige Verse, lesen wir Folgendes. Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Diese Verse, sie rufen uns dazu auf und machen uns deutlich, dass wir eine Verpflichtung haben. Die Gemeinde ist kein loser Verbund von Gläubigen, sondern der Hebräerschreiber, er ruft uns dazu auf, aufeinander Acht zu geben und uns gegenseitig anzuspornen. Nun, wie soll das geschehen, wenn ich gar nicht weiß, wer zu meiner Gemeinde gehört und wer nicht? Oder wo ich überhaupt selbst hingehöre? Zudem lesen wir in Vers 25, dass wir die Versammlung, das heißt die Gemeinde oder den Gottesdienst nicht verlassen sollen. Auch dies ist ein weiterer wichtiger Punkt für unsere Verbindlichkeit, für eine Mitgliedschaft. Nun, wie diese konkret aussieht, darüber spricht die Schrift nicht. Es gibt kein Gesetz, wie die Gemeinde, die Mitgliedschaft oder wie die Mitgliedschaft in der Gemeinde geregelt wird. Aber Gottes Wort ist sehr deutlich darin, dass wir verbindliches Mitglied als Teil einer Gemeinde sein sollen. Wir gehen nicht diesen Sonntag in diese Gemeinde und nächsten Sonntag in eine andere und übernächsten Sonntag in eine weitere. Wir sind auch nicht Teil unserer Wohnzimmer-Couch-Gemeinde, wo wir uns hin und wieder auf unserer Couch eine Predigt anhören oder einen Livestream besuchen, sondern Gottes Wort fordert uns dazu auf, Teil einer Ortsgemeinde, Teil der Gemeinde hier, wenn wir hier wohnen, oder einer anderen Gemeinde, wenn wir woanders wohnen, zu sein, um uns dort einzubringen, um zu dienen, um aufeinander Acht zu geben und uns anzuspornen. Den wichtigsten Aufruf, den uns das Neue Testament zuruft, finden wir in den bekannten Einanderstellen. Wenn ihr das Neue Testament mal mit diesem Blick lest, werdet ihr feststellen, dass ihr über 70 Aufforderungen findet, was wir aneinander tun sollen. Einander lieben, einander aufnehmen, einander ermahnen, einander grüßen, einander ertragen, einander unterordnen, einander ermuntern, einander die Sünden bekennen, füreinander beten, einander die Lasten tragen, einander höher achten als sich selbst, aufeinander Acht haben, sich gegenseitig erbauen, gegeneinander gleichgesinnt sein, sich einander gütig, mitleidend und vergebend sein, einander gastfrei sein, untereinander in Frieden sein, dieselbe Sorge füreinander haben, einander finanziell helfen, einander vergeben. Wenn wir all die Bibelstellen lesen würden, würden wir wahrscheinlich bis heute Abend brauchen, aber das ist unser wunderbarer Auftrag als Gläubige. Wir sind Teil einer Gemeinde, um uns dort zu dienen, um füreinander da zu sein, um uns zu lieben, um uns zu helfen, um uns aufzuerbauen, um uns zu ermutigen, aber auch, wenn es notwendig ist, um uns zu ermahnen. Gemeinschaft miteinander haben, gemeinsam das Evangelium verkündigen und so ein Teil und ein Zeugnis für Jesu Christi in dieser Welt sein. Nun, vielleicht denkst du dir jetzt, was soll ich schon dazu beitragen? Mein Dienst, der spielt doch gar keine Rolle in der Gemeinde. Die Gemeinde, sie kommt auch ganz gut ohne mich klar. Nun, vor einiger Zeit wurde ein Pastor gebeten, auf der Beerdigung eines Mannes die Predigt zu halten, der an der Entwicklung des Flugzeuges Boeing 747 mitgewirkt hat. Nach dem Gottesdienst sprach der Pastor mit der Witwe und er brachte seine Begeisterung zum Ausdruck, was er für eine bemerkenswerte Arbeit geleistet hat vor seinem Tod. Er war Teil dieser Mannschaft, der die Boeing 747 entwickelt hat. Nun, die Wahrheit ist, sagte die Frau, dass er an einem kleinen Schaltkasten arbeitete, der kleiner war als ein Stück Brot. Das ist, woran er 15 Jahre lang gearbeitet hat. Aber als die Boeing 747 zum ersten Mal vom Boden abhob, war er der glücklichste Mann der Welt. Mehr als ein Jahrzehnt lang arbeitete dieser Mann an einem winzigen Schaltkasten, aber es war ein elementarer Teil, damit dieses Flugzeug überhaupt abheben konnte. Und oft denken wir genauso in unserem Dienst in der Gemeinde. Wir sagen, diese scheinbar unnötigen kleinen Bemühungen, der nebensächliche Dienst, den ich tue, der ist nicht wichtig, ob ich da bin oder nicht, spielt keine Rolle. Die Gemeinde, sie kommt auch gut ohne mich klar. Aber das ist eine Lüge. Dein Dienst in der Gemeinde, er spielt sehr wohl eine Rolle, weil es Gottes wunderbarer Plan für die Gemeinde ist. Egal, was dein Dienst ist, egal, wie du deinem Nächsten dienst, sei es mit Essen, sei es mit dem Wort Gottes, sei es mit anderen Dingen. Jeder Einzelne ist wichtig in der Gemeinde. Jeder Einzelne ist unersetzlich. Und wenn eine Hand, wenn ein Ohr, wenn ein Fuß fehlt, dann ist der Leib nicht mehr voll funktionsfähig. Und genau dieses Bild nutzt die Schrift, um uns deutlich zu machen, dass jeder Einzelne von uns wichtig ist in der Gemeinde, als Teil der Gemeinde. Nun, ich habe es angekündigt und ich will es auch umsetzen und will euch nochmal die Frage stellen, welchen Stellenwert hat die Gemeinde in deinem Leben? Gottes Plan für seine Gemeinde, sie ist großartig. Jeder dient in der Gemeinde, jeder ist wichtig in der Gemeinde, damit die ganze Gemeinde als Ganzes gesund ist und wachsen kann. Gott hat dir eine Gabe gegeben, um in deiner Gemeinde zu dienen und er möchte, dass du diese Gabe nutzt zum Wohl und zur Hilfe und zur Liebe und zum Dienst an deinem Nächsten. Die Gemeinde, sie kann nicht hoch genug geschätzt werden. Du kannst dir keinen zu hohen Stellenwert in deinem Leben geben. Wenn du bisher nur ein passives Mitglied warst, oder vielleicht hast du erkannt, dass in einigen wenigen Bereichen deines Lebens, ansonsten läuft es sehr gut, es noch hin und wieder hakt, dann ruf dir diese Eigenschaften und viele weitere der Gemeinde vor Augen. Und gib der Gemeinde den richtigen Stellenwert in deinem Leben. Diene mit Freude deinem Nächsten, um Gott damit die Ehre zu geben. Sieh dich als Teil dieses Leibes an. Sieh die Gemeinde als deine geistliche Familie an. Lebe in dieser Gemeinschaft der Heiligen. Und hege jeden Tag aufs Neue diesen großen Wunsch, in der Gemeinde und deinen Nächsten in der Gemeinde zu dienen, wo immer es nötig ist. Wenn du all das tust, dann wirst du ein Leben zur Ehre Gottes leben, dann wirst du ein Leben leben, das der Gemeinde dient und du wirst ein aktives Gemeindeleben hegen. Ich möchte gerne abschließen mit einem Zitat von Martin Luther. Er brachte diese Tatsache der Wichtigkeit eines jeden Einzelnen sehr gut zum Ausdruck. Er sagte einmal Folgendes: Kein Mensch sollte allein sein, wenn er sich dem Satan entgegenstellt. Die Gemeinde und der Dienst des Wortes wurde genau zu diesem Zweck eingerichtet, damit die Hände zusammengelegt werden und einer dem anderen helfen kann. Wenn das Gebet des einen nicht hilft, wird das Gebet des anderen helfen. Das ist Gottes wunderbarer Plan für die Gemeinde. Deswegen dürfen wir die Gemeinde und sollen wir die Gemeinde lieben. Wir sollen in der Gemeinde dienen, damit Gott am Ende alle Ehre bekommt. Lasst uns am Ende gemeinsam beten.